Unsere Welt ist eine Wüste geworden. Unsere Welt ist staubtrocken. Und das liegt nicht am vermeintlichen Klimawandel, sondern es gibt einen viel bedeutenderen Wassermangel, den diese Welt hat. Und das ist der Mangel am Spätregen. Aber was genau ist der Spätregen eigentlich? Wir sprechen oft davon in den Gemeinden, aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und vor allem, welche wunderbaren Verheißungen gibt uns die Bibel in Bezug auf den Spätregen? Lass uns dieses Thema einmal studieren und dazu den Propheten Jesaja aufschlagen, Kapitel 44, Vers 3. Wir lesen: Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Der Spätregen ist ein Bild für die Ausgießung des Heiligen Geistes in großem Maße. Jesus sagte das Gleiche in Johannes 7, Vers 37 bis 39, als er jedem Menschen angeboten hat: Wer durstig ist, wer diese tiefe Sehnsucht im Herzen hat nach Erfüllung, der komme zu mir und trinke. Und dann heißt es weiter, dass wer von ihm getrunken hat, aus seinem Leib wiederum Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und in Vers 39 sagt er dann: Das sprach er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben, so wie Jesus es gesagt hat. Also das Ausgießen vom Spätregen ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und wir wollen gleich zu Beginn einmal uns anschauen, was das Resultat sein wird, wenn der Spätregen kommt. Weil das nämlich die Grundlage bietet und die Grundlage auch schafft für unser gesamtes weiteres Studium über den Spätregen, wie Gott die Dürre in dieser Welt, diesen großen Durst, den die Welt hat, stillen wird. Und dazu schlagen wir den Propheten Amos auf, Kapitel 5. Amos ist ein kleiner Prophet im Alten Testament, aber auch hier hat uns die Inspiration eine wichtige Wahrheit übermittelt in Bezug auf den Spätregen. Amos 5 und dort Vers 24. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Also was wird der Spätregen bewerkstelligen? Der Spätregen wird gegeben, damit das Recht, wie es hier heißt, einherflutet. Nicht nur ein bisschen daher plätschert, sondern daher flutet. Und dass die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom kommen wird. Was heißt das genau? Die Kernfrage im großen Kampf zwischen Christus und Satan ist: Ist Gott gerecht? Ist Gott liebevoll? Ist sein Gesetz für seine Geschöpfe gut? Und genau das wird der Spätregen zur Antwort bringen. Der Spätregen wird gegeben, damit das ein für alle Mal geklärt wird und Gott vor dem gesamten Universum gerechtfertigt wird, damit gezeigt wird, Gott ist gerecht und seine Gerechtigkeit ist gut für uns. Aber wie wird das geschehen? Lasst uns dazu den Propheten Joel aufschlagen, Kapitel 2, und dort lesen wir den Vers 23 und dann im Kapitel 3 die Verse 1 bis 4. Joel Kapitel 2, auch ein wichtiger Endzeitprophet, und dort lesen wir in Vers 23. Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn euren Gott, denn er gibt euch was? Den Frühregen in rechtem Maß. Und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Auch hier heißt es wieder, dass der Heilige Geist verglichen wird mit Wasser, mit dem Spätregen, der ausgegossen wird. Und Gott hat gesagt, über alles Fleisch, über alle Menschen wird er seinen Geist ausgießen in besonderem Maße. Was wird jetzt sein, was wir sehen können, wenn der Spätregen kommt, dass er da ist? Vers 3 und Vers 4. Ich werde Zeichen geben im Himmel und auf Erden. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das soll begleiten, wenn der Spätregen ausgegossen wird. Für alle Gärtner unter uns ist es interessant zu wissen, dass der Frühregen meistens zwischen Oktober und November damals im alten Israel gefallen ist und das Saatbeet vorbereitet hat. Wenn der Same drin war, hat er frühregenden Samen ankeimen lassen, damit er Kraft hatte zum Wachsen. Und der Spätregen, der kam ein paar Monate später, gegen März, April, manchmal Mai, und hat die Saat dann zur vollen Reife gebracht, dass die Früchte, die über die Wintermonate ausgebildet wurden, volle Kraft bekommen konnten. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 14 bis 20, dass Petrus diesen Text im Buch Joel nimmt und sagt, das hat sich in den Tagen der Apostel erfüllt. Das war der Frühregen, der gefallen ist, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, der Geist über seine Jünger ausgegossen wurde in Jerusalem und das Evangelium in die ganze damalige Welt getragen wurde. Und wir konnten sehen, was der Frühregen imstande war zu machen, was für eine Kraft dahinter war und wie weit die Botschaft vom auferstandenen Erlöser getragen wurde. Und der Geist der Weissagung lässt uns wissen, dass das Resultat des Spätregens noch viel mächtiger und kräftiger sein wird. Daran können wir sehen, dass wir einiges noch zu erwarten haben. Jesus selbst nimmt auch das Bild von der Ernte, zum Beispiel Matthäus 13, Vers 37 bis 39, und zeigt uns somit, dass das, was damals am Pfingsten im Frühregen passiert ist, sich am Ende der Zeit im Spätregen erfüllen wird. Auch in Offenbarung 14, und das ist sehr interessant, weil das genau nach der Dreiengelsbotschaft kommt, dann in Versen 14 bis 16, wird wieder das Bild von der Ernte genommen, um zu zeigen, dass es hier darum geht, dass der Erlösungsplan zum Abschluss kommt. Dass der Spätregen sein Werk tut und die Menschheit, die Gläubigen, geerntet werden können wie Früchte. Also wir sehen, dass dieses Bild vom Säen, vom Regnen und vom Ernten durch die ganze Bibel hindurch immer auf das Gleiche abzielt. Dass Menschen vorbereitet werden durch das Wirken des Geistes, dass sie wachsen und dann eines Tages durch den Heiligen Geist so zur Reife gebracht werden, dass sie himmelstauglich sind. Wenn jetzt aber der Frühregen bereits gefallen ist, warum der Spätregen noch nicht? Worauf wartet Gott noch und was hält den Spätregen vielleicht zurück? Aber welche Verheißungen stecken da auch gleichzeitig drin? Wir wissen, dass die Tropfen des Spätregens schon lang gefallen sind. Der Prophet Joel hat uns einige Dinge gegeben, woran wir erkennen können, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde. Zum Beispiel spricht er hier in Kapitel 3 von Zeichen am Himmel und auf Erden. Er spricht von Blut, Feuer und Rauchsäulen. Und das sehen wir in den Erfüllungen der Polarlichter zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Jesus nimmt die gleichen Zeichen in Matthäus 24 und auch in Offenbarung 6 und zeigt, was noch geschehen wird vor der Wiederkunft. Das zweite Zeichen war das große Erdbeben, das Jesus genannt hatte. Und das hat sich erfüllt im Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755, das zwar als Erdbeben von Lissabon in die Geschichte eingegangen ist, aber nicht nur dort stattgefunden hat. Das war ein Erdbeben, das im Atlantik stattgefunden hat, und über große Teile der gesamten Welt spürbar war. Das kann man übrigens nachlesen in dem Buch Vom Schatten zum Licht. Und das dritte Zeichen, von dem Joel hier spricht, war der finstere Tag und der Blutmond vom 19. Mai 1780. Als über Neuengland in den Vereinigten Staaten der gesamte Himmel sich verfinstert hat und Augenzeugenberichte, selbst weltliche Zeitungen damals gesagt haben, die Finsternis war so dicht wie die Finsternis in Ägypten zu Zeiten des Exodus. Und manche haben damals sogar gesagt, dass man die eigene Hand vor den Augen nicht sehen konnte, weil es so dunkel war. Aber als sich die Finsternis gelichtet hat, war die Sonne auf einmal, der gesamte Himmel, um genau zu sein, wie Blut. Und die Menschen haben gemerkt, dass da etwas stattfindet, was übernatürlich ist. Und dann war da noch der Sternenfall vom 13. November 1833. Auch da gibt es bedeutende Augenzeugenaussagen, auch das kann man im Buch Vom Schatten zum Licht nachlesen, die gesagt haben, dass die Sterne so dicht gefallen sind wie Regen. Das alles waren die Zeichen, die uns die Bibel nennt, im Propheten Joel, in Matthäus Kapitel 24 und auch in Offenbarung 6, die der Wiederkunft und die dem Ausgießen des Spätregens vorangehen sollten. Also was verhindert den Spätregen? Warum ist er noch nicht in vollem Maße gekommen? Auch dazu hat die Bibel uns Antworten gegeben. Und wenn wir jetzt die Ursache davon sehen, dann ist mein Gebet, dass jeder von uns auf die Knie geht und sagt, Herr, was habe ich vielleicht gemacht, dass der Spätregen noch nicht kommen konnte? Ihr Lieben, ich glaube, dass die Bibel kostbare Verheißungen offen hält und wir möchten einmal den Propheten Jeremia fragen, was der Schlüssel ist, um diese Verheißungen zu öffnen. Jeremia Kapitel 5, Verse 23 bis 25. Aber dieses Volk hat ein halsstarriges, aufrührerisches Herz. Sie haben sich abgewandt und sind davongelaufen. Und sie haben in ihrem Herzen nicht gedacht, wir wollen doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der den Regen gibt, Früh- und Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Eure Missetaten haben dies verhindert und eure Sünden haben das Gute von euch zurückgehalten. Das ist ein bemerkenswerter Text, weil er sagt, dass das, was den Spätregen hauptsächlich zurückhält, die Sünden sind, die wir begehen. Und es heißt hier, die Sünden haben das Gute von euch zurückgehalten. Jesus selbst nennt den Heiligen Geist gut. Der Heilige Geist und der Spätregen in diesem Kontext ist das Gute, das die Welt braucht. Die ganze Welt ist voller Dürre. Da ist kaum mehr Frisches. Die Menschen sind ausgedörrt, mental, geistig, körperlich. Die Menschen sehnen und lechzen, wie es auch in der Bibel heißt, dass wir lechzen. Aber wonach? Nach dem Herrn sollte es sein. Und es heißt hier, dass sein Volk, das sind nicht die Heiden, das ist sein Volk, ein aufrührerisches Herz hat, ein halsstarriges. Das ist etwas Steifes, die keine Veränderung zulassen wollen. Und ich befürchte, dass wir auch heutzutage oft den gleichen Fehler machen, weil wir in gewissen Denkweisen, in gewissen Verhaltensweisen so festgefahren sind und uns nicht ändern lassen wollen. Das Problem ist nicht, dass wir überhaupt kein Interesse am Geistigen haben. Das Problem ist, dass wir zweigleisig fahren. Und das ist auch das Problem, das Jeremia hier anspricht. Sie haben in ihrem Herzen nicht gedacht, wir wollen doch den Herrn, unseren Gott, fürchten. Was heißt Gottesfurcht? Viele sind schnell dabei zu sagen, Gottesfurcht ist Ehrfurcht vor Gott haben. Aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Man kann auch in der katholischen Kirche vor Gott Ehrfurcht haben. Wenn man da reinkommt und diese riesigen Gebäude sieht, die Kunst, das, was einen fast erschlägt, da kann man auch Ehrfurcht haben. Aber was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht bedeutet in erster Linie, wenn man das biblisch studiert, dass ich mein Leben vollständig Gott übergebe. In den Sprüchen heißt es, dass die Gottesfurcht die Schule der Weisheit ist. Wer hätte dabei gedacht, wenn es um Gottesfurcht geht, dass es um eine Schule geht? Dass wir etwas lernen dabei. Und was lernen wir? Erinnern wir uns an die Geschichte von Abraham. Als er Isaak geopfert hat, hat Gott gesagt, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Das ist ein interessanter Text in dem Hinblick. Sobald wir bereit sind, alles zu geben, fürchten wir Gott. Und das ist das, was zu Jeremias Zeiten Gottes Volk gemangelt hat und was auch heutzutage unser Mangel ist. Dass wir nicht bereit sind, alles für Gott zu geben. Viele von uns haben kein Problem, dass Gott unser Leben zu einem Großteil beherrscht, sage ich mal. Viele von uns haben kein Problem, Gott das Leben zu 95% zu übergeben oder zu 98%. Aber die Frage ist, was ist mit diesen 2%, um das mal in Zahlen auszudrücken, die wir zurückhalten? Was ist mit dem Groll, mit der Bitterkeit gegen manchen Leuten gegenüber, denen ich nicht aufgeben will? Was ist mit meinem Eigensinn, mit meinem Sturkopf, wenn Gott mich immer wieder korrigieren möchte an dieser oder jener Frage, aber ich sage, nein, ich will nicht. Was ist damit? Das sind die Dinge, die den Spätregen zurückhalten, weil Gott zu einem Großteil, aber nicht vollständig, Kontrolle hat über uns. Und Jeremia sagt, dass es ein Problem ist, weil die Missetaten das verhindern und das Gute zurückhalten. Gott wird uns ja nichts geben, was schädlich ist, sondern nur das, was gut ist. 5. Mose 11, Verse 13 bis 17. Auch das ist ein interessanter Text, wenn man den geistig liest im Hinblick auf den Spätregen. 5. Mose 11, Verse 13 bis 17. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, sodass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele dient. Bis hierher erstmal. Das Problem ist nicht, dass wir Gott gar nicht lieben. Das Problem ist, dass es nicht von ganzem Herzen ist, nicht von ganzer Seele. Das lesen wir oft durch die Geschichte Israels auch, wenn wir in den Büchern der Könige, der Chroniken lesen, dass dieser oder jener König Gott gedient hat, aber er hat die Höhen, wo wo die Aschera-Bilder waren, stehen lassen. Dieser Satz kommt sehr oft. Und ich habe mich damals gefragt, als ich das erste Mal gelesen habe, wo sind in meinem Leben vielleicht noch Aschera-Standbilder, die vielleicht gar nicht von mir aufgerichtet wurden, aber die ich geduldet habe. Und das ist das, was Mose hier schon lange bevor das alles passiert ist, das Volk wissen lässt. Seid eifrig, Gott zu gehorchen, mit ganzem Herzen, nichts zurückzuhalten. Was wird dann passieren? Vers 14. So will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit. Frühregen und Spätregen. Dass du dein Korn, das ist das Wort Gottes, die Bibel, das Brot, deinen Most, das ist der Wein, das vergebende Blut Jesu, und dein Öl, auch ein Symbol für den Heiligen Geist, einsammeln kannst. Und ich will deinem Vieh auf deinem Feld Gras geben und du wirst essen und satt werden. Ist es nicht so, dass wir oft essen im geistigen Sinne, dass wir uns Predigten anhören, dass wir vielleicht auch die Sabbatschule gerne machen, aber immer so ein bisschen noch merken, eigentlich sind wir gar nicht voll. Wir sind gar nicht wirklich gefüllt. Wir haben immer noch Hunger, immer noch Sehnsucht und wir versuchen uns irgendwie abzumühen, das zu füllen, aber wir wissen nicht, woran es liegt. Kann es sein, dass wir Vers 13 nicht beachtet haben, Gott von ganzem Herzen zu lieben, in jede Entscheidung des Lebens einzubeziehen? Wenn das passiert, werden wir satt werden. Vers 16 und 17 noch. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, sodass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch für ihnen niederwerft. Und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass kein Regen kommt und die Erde ihren Ertrag nicht gibt und ihr bald ausgerottet werdet aus dem guten Land, das der Herr euch gibt. Das sind sehr interessante Texte, weil es hier heißt, dass die Götter, die wir haben, heutzutage vielleicht auch Unmäßigkeit, das kann auch ein Gott sein, den wir anbeten. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema für sich. Aber im großen Kampf heißt es, in dem Buch vom Schatten zum Licht, dass der Spiritismus, den wir heutzutage in der Welt haben, manchmal in sehr groben Zügen nur kommt. Wir denken oft bei Spiritismus an Seancen und an Geisteranrufungen, aber im Geist der Weissagung heißt es, dass Spiritismus in erster Linie auch durch Unmäßigkeit hervorgerufen werden kann, und zwar von guten Dingen. Weil wir uns damit dann dahin geben, dass wir nicht mehr Kontrolle über uns selbst haben. Was heißt das jetzt genau? Es kann sein, wenn wir in der Arbeit unmäßig sind, dass wir unsere Geisteskräfte und Körperkräfte damit schwächen und damit indirekt dem Satan einen Vorteil bieten. Und das ist ein ziemlich interessanter Gedanke, weil das alles Götter sind, die wir anbeten können. Die Arbeit, die Unmäßigkeit, die uns dazu führt, dass unsere Verstandeskräfte schwach werden und der Satan einen Vorteil gewinnt. Also sollten wir uns hüten, auch in diesen Dingen nicht abzuweichen. Und der Herr möchte, dass wir nicht vom Regen verschont bleiben, weil es heißt, dass Gott dann den Himmel verschließt und den Regen nicht geben kann. Wie soll Gott auch ein Volk mit seinem Geist erfüllen, wenn es gar nicht bereit ist dazu? Was würde passieren, wenn ein Volk, das immer noch Lieblingssünden hält, den Heiligen Geist in vollem Maße bekommt? Erstens würden wir wahrscheinlich vor Gottes Gegenwart fliehen, weil wir es gar nicht gewohnt sind, so nah bei Gott zu sein, weil die Sünde in uns auffressen würde, wenn Gottes Heiligkeit kommt. Und zum anderen würden wir wahrscheinlich, selbst wenn es funktionieren würde, sage ich mal, dass Gott uns benutzt, dazu führen, dass die Menschen ein falsches Bild von Gott bekommen, weil sein Volk nicht bereit ist. Aber wir möchten auch auf das schauen, was Gott uns verheißt. Ja, es sind die Sünden, die den Spätregen zurückhalten. Es sind die falschen Götter, die wir anbeten. Aber Gott hat uns auch einen Ausblick daraus gegeben. Und ich glaube, dass jetzt wie nie zuvor die Zeit ist, das alles zu ändern. Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, dass die Ereignisse sich überschlagen. Die ganze Welt ist im Chaos, im Aufruhr. Und man fragt sich, was passiert da in Amerika? Was passiert im Nahen Osten? Wie geht es in der Ukraine weiter? Was passiert in Asien? Es gibt so viele Problemherde. Ideologisch, was passiert in Deutschland mit der Bundestagswahl? Aber was soll Gottes Volk machen, wenn diese Zeichen herannahen? Auch der Prophet Jakobus lässt uns wissen, was wir machen können in dieser Zeit. Jakobus Kapitel 5, und dort lesen wir die Verse 7 bis 10. Jakobus schreibt: So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn, bis hierher. Geduld ist eine große, große Tugend, die Gottes Volk zu lernen hat. Und ich glaube, dass fast jeder in dieser Welt, wenn man ihn fragen würde, bist du ungeduldig, ja sagen würde. Es gibt Menschen, die sind in einigen Bereichen vielleicht sehr geduldig, aber in anderen Bereichen überhaupt nicht. Und wie heißt es in der Offenbarung? Hier ist die Geduld der Heiligen. Geduld ist etwas Wichtiges, aber worauf möchte Jakobus hinaus? Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Auch Gott ist geduldig. Gott wartet, bis sein Volk bereit ist, das heißt, bis sein Volk die richtigen Früchte, die richtigen Charaktereigenschaften trägt, damit sein Volk geerntet werden kann. Und genauso sollen auch die, die brennend warten auf die Wiederkunft, warten, bis auch der Rest von Gottes Volk bereit ist. Aber was sind das jetzt für praktische Tipps, die danach kommen? Vers 8. Wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen. Das heißt, beschäftigt euch mit Themen, die euch ermutigen, Dinge, die euch himmelwärts ziehen, Themen, die Christus in euch heranreifen lassen. Es ist wichtig, dass wir auf die Zeichen der Zeit schauen und das auch im Blick behalten, um einordnen zu können, was passiert da in der Welt. Aber wichtiger ist, dass wir die Herzen stärken. Es sind so viele, auch in den Gemeinden, die furchtbare Angst haben über das, was da vor uns liegt. Und auch wenn wir über die Zeit der Trübsal reden müssen, weil ich glaube, dass das auch oft weggehalten wurde von Gottes Volk, es ist doch wichtig, darauf zu achten, was Gott in dieser Zeit mit seinem Volk macht. Denn wie heißt es im Psalm 23? Wenn ich auch wanderte im finsteren Tal. Es gibt finstere Täler und ich glaube, die Zeit der Trübsal vor uns wird wohl das finsterste Tal sein, das diese Welt je gesehen hat. Aber wie heißt es weiter? So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Und das ist das, was Gottes Volk lernen muss, mit Gott so eng verbunden zu sein, dass wir keine Angst haben vor der nächsten Diagnose, dass wir keine Angst haben vor der Kündigung aus religiösen Gründen, dass wir keine Angst haben, wenn ein Verwandter stirbt, dass wir keine Angst haben vor der Weltpolitik, sondern dass wir mit starken Herzen der Zukunft entgegengehen können. Denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und jetzt Vers 9, und ich glaube, dass das etwas ist, was die Gemeinden sehr, sehr, sehr betrifft. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Das ist ein Text, der so gewaltig, und das ist eben das Spannende, weil es hier im direkten Kontext zur Ausgießung des Spätregens steht. Jakobus sagt, seufzt nicht gegeneinander, das heißt, zerfleischt euch nicht in den Gemeinden. Wisst ihr, es gibt Gruppen, die vielleicht die Wahrheit auch predigen. Es gibt Gruppen, die die Wahrheit in den Gemeinden nicht so sehr predigen, die es vielleicht auch nicht verstehen. Und dann gibt es vielleicht einfach zwischenmenschliche Schwierigkeiten, weil Person A ein sehr charakterstarker Mensch ist, aber Schwester B eine charakterschwache Person. Und es gibt immer diese zwischenmenschlichen Schwierigkeiten. Aber wir müssen uns hüten und wirklich hüten, dass wir nicht gegeneinander seufzen. Das bedeutet, dass wir nicht anfangen, einander so zu verachten innerlich, dass wir verbittern. Und das kann sehr schnell passieren, wenn wir aneinander geraten und es nicht immer so einfach ist, weil es beiden Parteien, der einen vielleicht mehr als der anderen, an Demut mangelt. In den Zeugnissen sagt uns der Geist der Weissagung, dass ein Grund, warum Jesus vor der Tür steht und anklopft in den Gemeinden ist, weil er die Tür nicht aufbekommt. Und die Begründung ist bemerkenswert. Es heißt dort nämlich, dass sich in den Herzen der Geschwister so viel Unrat angesammelt hat, dass Christus nicht hineinkommt. Also die Schwierigkeiten untereinander können ein Grund sein, warum wir Unrat im Herzen haben, warum Christus nicht hineinkommt, warum Gott also im Umkehrschluss den Spätregen verhindern muss. Und deswegen sagt uns Jakobus, packt das weg. Der Richter steht vor der Tür. Wir sind alle jetzt im Untersuchungsgericht. Das Gericht geht langsam von den Toten zu den Lebenden über und jeder Fall wird untersucht. Wie wir dastehen, weiß nur Gott allein und deswegen sollten wir uns prüfen und vor Gott demütigen, wie damals die Israeliten am Versöhnungstag, dass die Herzen rein sind, dass sie nicht ausgerottet werden aus dem Volk Israel. Denn Gott ist der Richter und nicht wir. Vers 10. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Wer ist heute noch bereit, um der Wahrheit willen zu leiden? Um der Wahrheit willen in der Welt? Wer ist noch bereit, verspottet zu werden von der Welt? aber auch um der Wahrheit willen vielleicht in den eigenen Reihen, wo es nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Jakobus sagt, nehmt euch die Propheten aus der Bibel zum Vorbild, wie sie gelitten haben und wie sie geduldig waren. Und das steht alles im Kontext von der Ausgießung des Spätregens. Wir sehen also, dass es einige Dinge gibt, die wir sehr wohl auch selbst in der Hand haben, damit der Spätregen kommen kann. Wenn wir Gott bitten um Kraft und um Weisheit, um Demut, kann Gott uns helfen, dass wir den Weg ebnen, wie es heißt in Jesaja, macht Bahn für den König, der kommt, für den Messias. Und dann kann Gott auch seinen Teil dazu tun, indem er den Spätregen ausgießt. Jakobus hat uns eine erste Verheißung gegeben in Bezug auf die Ausgießung des Spätregens. Aber was hält die Bibel für uns noch bereit? Lass uns einmal Hosea angucken und wir werden sehen, auch dort stecken wichtige Wahrheiten, was geschehen muss, damit Gott den Spätregen ausgießen kann. Hosea Kapitel 6. Hosea ist der Prophet, der direkt nach Daniel kommt, einer von den kleinen Propheten. Und auch Hosea hat viel zu sagen in Bezug auf den Spätregen. Kommt, wir wollen umkehren zum Herrn. Was auch immer es gibt, von dem wir umkehren müssen, sagt Hosea, das wollen wir tun. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Wenn Gott einen Menschen demütigt, dann immer, damit er ihn wieder aufrichten kann. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Was sagt Hosea hier? Er sagt zum einen, dass das Hervorgehen Gottes, dass das Ausgießen des Spätregens so sicher ist, wie die Sonne, die am Morgen aufgeht. Und Gott gibt uns all diese Zeichen in der Natur, damit wir sehen, so sicher wir sein können, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, so sicher ist auch die Verheißung, dass der Spätregen kommt. Aber ein wichtiger Schritt dazu ist, den Herrn zu erkennen und eifrig nach seiner Erkenntnis zu trachten. Was heißt das? Das heißt, wenn wir morgens aufstehen, dass unser erster Gedanke sein sollte, was hat der Herr mir heute zu sagen? Was kann ich heute Neues über den Herrn lernen? Gott hat uns eine ganze Bibel gegeben, das eine Offenbarung ist von seinem Wesen. Gott hat uns im Geist der Weissagung noch so viel mehr dazu gegeben, was die Bibel noch einfacher erklärt. Und das alles hilft uns, neue Konzepte, neues Verständnis über Gott zu bekommen. Wir sollen Gott erkennen. Das ist das gleiche Wort, das verwendet wird, als es hieß, Adam erkannte seine Frau. Diese Intimität sollen wir mit Gott genauso haben. Dass Gott unser bester Freund ist, dass Gott unser Erster ist und unser Letzter. Der erste Gedanke am Morgen, der letzte Gedanke am Abend. Und wenn wir morgens aufstehen, dann soll es so sein, dass wir sagen, Herr, ich freue mich, diesen Tag mit dir wieder zu begehen. Was kann ich heute aus deiner Hand lernen? Und wenn wir das machen, wenn wir in diese Beziehung wachsen, immer tiefer hineinsteigen, dann werden wir Gottes Wesen immer schöner finden und immer anziehender. Ich weiß noch, als ich einmal in einer Gemeinde war, nach der Predigt mit einem Bruder mich unterhalten habe, es war aus meiner Sicht für mich ein sehr unscheinbarer Bruder. Ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm. Er saß hinten, er hat immer sehr aufmerksam zugehört, auch in der Sabbatschule sehr gute Dinge gesagt, aber ich habe mit ihm noch nicht so wirklich interagieren können. Aber als er dann mit mir gesprochen hat, das war eine Erfahrung, die ich bis heute nicht vergesse. Das war ein Mensch, der über Jesus geredet hat, wie ich es selten gehört habe. Er hat gesprochen, man kann es gar nicht so richtig nachmachen, er hat gesagt, Christus hat so ein schönes Wesen und sein Gesichtsausdruck in dem Moment, seine ganze Körperhaltung, das, was er gesagt hat, hat mit so einer Kraft geleuchtet, dass ich gemerkt habe, dieser Mann, obwohl ich ihn für so unscheinbar gehalten habe, hat Gott persönlich kennengelernt. Er hatte diese Erkenntnis des Herrn. Und er hat Gott geliebt von ganzem Herzen, wie es im 5. Buch Mose heißt. Und das ist das, was Hosea meint, dass wir von Christus reden, dass die Menschen sagen, wenn du von Jesus redest, da ist so ein Klang in deiner Stimme, da ist so eine Herrlichkeit drin, das will ich auch haben. Das ist ein wichtiger Wegbereiter für den Spätregen. Denn was soll der Spätregen bewirken? Wir haben es vorhin gelesen im Propheten Amos, dass das Recht, dass Gott gerecht ist, hergestellt wird, dass es einherflutet wie Wasserströme. Und wie kann das anders geschehen als durch ein Volk auf Erden, das mit beiden Beinen auf dem Boden steht und sagt, ich liebe den Herrn von ganzem Herzen und ich bezeuge mit meinem Leben, mit meinem Denken, dass Gott gerecht ist und dass er Liebe ist und dass Satan mit seinen Anschuldigungen nicht recht hat. Das wird der Spätregen machen mit einem Volk, das Gott erkennt und erkannt hat. Zacharja Kapitel 10, eine einfache und kleine, aber so starke Verheißung. Zacharja 10, Vers 1. Er bittet vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Wann ist die Zeit des Spätregens? Heute. Und Zacharja sagt, er bittet vom Herrn den Regen zur Zeit des Spätregens. Also bittet um seinen Geist, heißt das. Der Herr macht Blitze und er wird auch Regengüsse euch geben, jedem das Gewächs auf dem Feld. Eine ganz klare, einfache Verheißung. Bittet um den Spätregen zur Zeit des Spätregens. Ihr Lieben, und auch das ist eine Sache, wo uns Gottes Wort an einen Punkt führen möchte, dass wir nachdenken, worum bitte ich im Gebet? Ja, wir wissen, dass wir nicht selbstsüchtig bitten sollen und dass wir für andere bitten sollen. Aber worum bitte ich wirklich? Was ist die innerste Haltung meines Herzens? Ist der innerste Wunsch meines Herzens, dass Gott kommt, dass Jesus zurückkommt, dass der Spätregen kommt? Oder ist das zwar ein Teil von meinem Gebet, aber eigentlich so ein bisschen hinten, weil irgendwie so passt nicht ganz? Nein, Zacharja sagt, bittet darum von ganzem Herzen. Und Jesus sagt in Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan, sucht, so werdet ihr finden. Die Verheißung stimmt, so sicher wie das Licht des Morgens ist, so sicher ist die Verheißung. Und Zacharja sagt, bitte darum und es wird geschehen. 5. Mose 32, Verse 2 bis 4. Auch das ist wichtig zu sehen, wenn es um die Ausgießung des Spätregens geht. Was soll Gottes Volk eigentlich verkündigen, parallel zu den Bitten um den Heiligen Geist? 5. Mose 32, Verse 2 bis 4. Meine Lehre triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Wenn wir um den Spätregen bitten, dann soll gleichzeitig auch die Lehre, die Gott uns in der Bibel gegeben hat, hochgehalten werden. Es soll triefen wie der Regen. Na, das ist nicht einfach nur so ein Tropfen, der hier beschrieben wird. Wenn man einen wirklich klatschnassen Lumpen hat oder ein Stofftuch und das auswindet, dieses Triefen, das ist damit gemeint, wie ein Bach, der vom Berg herunterfließt. So soll Gottes Lehre triefen in die ganze Welt gehen. Was ist Gottes Lehre? Jede biblische Lehre. Und wir wissen heutzutage, was in der Welt Mangel hat. Und das soll Gottes Volk hochhalten und predigen. Die biblische Lehre, und es wird uns gleich noch weiter erklärt, was das im Einzelnen hier in diesem Kontext heißt. Vers 3, denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Das klingt so ein bisschen wie die Drei-Engels-Botschaft, aber nicht nur ein bisschen, es ist die Drei-Engels-Botschaft. Die Lehre, die fließen soll wie der Regen, das ist die Drei-Engels-Botschaft. In all ihren Facetten, in all ihrer Tiefe, die verkündet werden soll. Und dann Vers 4, er ist der Fels, das bedeutet, Gott ist der Einzige, auf den man sich in dieser Welt und in dieser Zeit verlassen kann. Vollkommen ist sein Tun. Bei Gott ist keine Heuchelei, da ist nichts hintenrum, nichts hinter dem Rücken, wie es heutzutage in der Welt so oft geschieht. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Das war der Aspekt, den wir gerade schon angesprochen hatten. Ist Gott wirklich gerecht? Ja, und der Spätregen soll uns dabei unterstützen, dass wir vor der gesamten Welt durch unser Leben bezeugen, Gott ist gerecht und er ist gut. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das sind die Themen, die studiert werden sollen und das sind die Themen, die verkündet werden sollen. Gottes Charakter, wie ist Gott? Was macht Gott, um einen Menschen zu retten? Wie geht Gott mit der Sünde um? Was ist Gerechtigkeit? Gott die Ehre geben, das ist wie gesagt das Echo der Drei-Engels-Botschaft von der ersten bis zur dritten. Und die Gerechtigkeit Gottes und damit auch die Gerechtigkeit aus Glauben, dass Gott einen Menschen, der sich ihm hingibt, wieder vollständig zurück in das Bild Gottes verwandeln möchte. Dass Christus uns seine Gerechtigkeit gibt, aber nicht nur überzieht und wir dann so weitermachen, wie wir sind in unserer Sünde, sondern dass wir dann durch seine Gerechtigkeit selbst gerecht werden können. Das sind die Themen, die studiert werden sollen. Also der Spätregen, in anderen Worten, fällt auf Menschen, die die Bibel studieren, tief studieren, nicht nur das wiederholen, was die Prediger sagen, sondern selbst Bibelstudenten sind. Ich weiß noch, als ich ein junger Christ war, als ich damals 13, 14 Jahre alt war, hatte ich einen Freund, der damals zu mir gesagt hat, das war auch maßgeblich das Werkzeug, das Gott benutzt hat, um mich zum Glauben zu bringen, um zu verstehen, warum glaube ich eigentlich das, was meine Eltern glauben? Warum bin ich Siebenten-Tags-Adventist? Und dieser Junge hat irgendwann mal zu mir gesagt, der war damals selbst erst 12, 13 Jahre alt, weißt du, David, ich finde, wir sollten mal die Bibel lesen. Und ich habe mir damals erst gedacht, boah, so ein dickes Buch und keine Bilder. Aber ich habe es gemacht und es hat sich ausgezahlt. Und heute kann ich jeden nur ermutigen, werdet tiefe, ehrliche, aufrichtige Bibelstudenten. Dieses Buch hat die Antworten auf alle Fragen, die wir im Leben haben. Und auch wenn es noch so kleine Dinge sind oder auch noch so große Dinge, die Bibel hat auf alles eine Antwort. Und das sind die Ratschläge, die wir erhalten, um zu verstehen, was kann ich tun, damit Gott in mir den Weg bereiten kann, um den Spätregen auszugießen. Lasst uns zum Abschluss noch ein paar weitere Verheißungen anschauen, um das Ganze noch zu vervollständigen. Sprüche Kapitel 16, Vers 15, eine wunderbare Verheißung. Wenn das Angesicht des Königs leuchtet, bedeutet es Leben, und seine Gunst ist wie eine Wolke des Spätregens. Das ist eine geniale Verheißung, das hatte ich vorher noch nie gelesen, wie es hier heißt, wenn das Angesicht des Königs des Universums leuchtet, bedeutet es Leben und seine Gunst ist wie eine Wolke des Spätregens. Das heißt, Gottes Volk, auf den das Spätregen ausgegossen wird, hat die Gunst des Königs des Universums. Das ist ein Gedanke, den man mal vertiefen muss. Wenn wir auch vor der ganzen Welt stehen, angefeindet, angefochten, niedergemacht, haben wir die Gunst des himmlischen Königshauses. Und das erinnert uns an den aaronitischen Segen aus dem 4. Buch Mose, wie es hier heißt, dass das Angesicht des Königs leuchtet. 4. Mose Kapitel 6, auch eine wunderbare Verheißung in diesem Hinblick. Der Herr segne dich und behüte dich. Wenn der Spätregen auf Gottes Volk kommt und sein Angesicht über sein Volk leuchtet, bedeutet das, dass er sein Volk segnet und behütet. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wenn der Spätregen kommt und wir die Gunst des himmlischen Königs haben, dann hat auch sein Volk einen Frieden, der die gesamte Welt übersteigt. Und wenn wir auch heutzutage oft traurig sind und uns Sorgen machen und wirklich auch verängstigt sind vor dem, was in der Welt passiert, der Friede, den Gott gibt durch seinen Geist, übersteigt all diese Schwierigkeiten. Warum sonst konnten Menschen damals zu mittelalterlichen Zeiten auf den Scheiterhaufen singen? Warum können heutzutage Christen, die verfolgt und teilweise bei lebendigem Leibe gehäutet werden, warum können die singen? Weil sie einen Frieden haben, den diese Welt niemals geben wird, der von Gott selbst kommt. Psalm 68, Vers 10, auch eine wunderbare Verheißung. Regen in Fülle hast du ausgegossen, o Gott. Dein Erbe, das ermattet war, hast du erquickt. Ist es nicht so, dass die ganze Welt eine Wüste ist, trocken, traurig, völlig ermattet? Aber der Spätregen, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird sein Volk erquicken. Das heißt, sie werden neues Leben bekommen, um es in biblischen Bildern zu sagen, sie werden springen wie junge Kälber, die nach dem Winter aus dem Stall kommen. Sie werden hochspringen, sie werden sich freuen und all die Sorgen werden vergessen sein. Psalm 72, Vers 6 bis 8. Es ist übrigens interessant, das ist ein Gebet, das Salomo hier spricht, der König war, für andere Könige. Er sagt in Vers 1, O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Also eigentlich ist das hier ein Wunschgebet, das Salomo für andere Könige spricht. Aber was mit so einem König sein? Und denken wir daran, Jesus ist unser König und wir sind seine Königssöhne. Wir sind auch ein priesterliches Geschlecht mit königlicher Würde. Vers 7 und 8. Vers 6 bis 8. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. So wird ein König sein, der vom Geist Gottes erfüllt ist. Er wird sein wie ein Regen, wie ein Regenschauer, der das Land bewässert. Ist es nicht so, wenn wir Menschen sehen, die voll vom Geist Gottes sind, die Gott lieben und wir in ihrer Gegenwart sind, dass das für uns ist wie ein Regen, der die Dürre bewässert? In seinen Tagen wird was sein? Der Gerechte wird blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist ein Bild, das die Bibel hier benutzt, was passiert, wenn Christus regiert. Wenn Gottes Volk sich ihm vollständig unterwirft, wenn sein Geist auf sein Volk kommt, wird der Gerechte blühen. Es wird endlich Gerechtigkeit sein. All die Schandtaten, von denen wir in der Welt hören, all die Völkermorde, all die Hinrichtungen, all das Leid, was da passiert, wird nicht mehr sein. Der Gerechte wird blühen und er wird herrschen von Meer zu Meer. Das heißt, wir werden nicht mehr an die Begrenzungen dieser Erde gebunden sein. Wir können dann endlich durch die endlosen Weiten des Weltalls fliegen und sehen, dass der Spätregen die Wiederkunft so vorbereitet und uns vorbereitet für die ewige Welt. Einen letzten Text noch im Psalm 84, Verse 6 bis 8. Wohl dem Menschen, das hebräische Wort heißt ja eigentlich nicht wohl dem, sondern glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Dieser Text beschreibt die Erfahrung zu Zeiten des Frühregens, weil der Frühregen hier direkt erwähnt wird. Und sie sagen, die Menschen waren glücklich, weil sie ihre Kraft von Gott bekommen haben. Die, die gebahnte Wege in den Herzen haben, das heißt, die aufrichtig waren, die keine Heuchler waren, die sich Gott voll unterstellt haben und die erkannt haben, was es heißt, Gott zu erkennen. Das sind glückliche Menschen. Und wenn sie durch das Tal der Tränen gehen, kann man auch als Bild nehmen für die Zeit der Trübsal, die vor uns liegt. Wenn sie durch so ein Tal gehen, was machen sie damit? Sie machen es zu lauter Quellen. Das heißt, das Lebenswasser, der Heilige Geist, wird von ihnen zu anderen fließen. Und auch wenn das Tal noch so traurig und so trocken ist, durch sie wird Gott das Tal zu einem Freudental machen, wo Leben ist, wo Kraft ist, wo Frieden ist. Und das Schöne damals war, sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Das heißt, in all den Überwindungen der Sünden, die sie selbst hatten, die Neigungen, sind sie von Kraft zu Kraft gestiegen. Von Kraft zu Kraft geschritten, das heißt, sie haben einen Sieg nach dem anderen erlebt. Gott hat ihnen Kraft gegeben, all die Schwierigkeiten, all die Charaktermängel zu überwinden und sie waren wirklich glückliche Menschen. Wenn wir das alles sehen, was Gott vorbereitet, was Gott uns geben möchte, wie wir auch den Spätregen begünstigen können, was Gott in uns bewirkt, dass der Weg gebahnt werden kann, wer möchte da nicht von ganzem Herzen um den Spätregen bitten? Ich lade euch ein, dass wir zum Abschluss genau das tun, um den Spätregen bitten, dass Gott uns erstmal unsere eigene Bedürftigkeit zeigt, dass wir erkennen, wo wir Mangel haben, wo wir vielleicht den Spätregen zurückhalten oder vielleicht sogar wegdrängen und dass Gott uns aber dann vorbereitet, dass wir den Spätregen empfangen können. Und dazu möchten wir gerne unser Haupt einmal neigen und zu Gott reden, dass er uns diese Willigkeit und das Umsetzen dann gibt. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, dass du den Spätregen in Fülle geben möchtest. Wir danken dir auch für die Erfahrungen, die du den Menschen geschenkt hast zur Zeit des Frühregens. Und jetzt ist unser Gebet, Herr, dass du uns zeigst, wo wir persönlich den Spätregen zurückgehalten haben, wo in unserem Herzen Sünden sind, die uns trennen davon, die uns trennen von dir. Und wir bitten dich, dass wir unsere Bedürftigkeit klarer als je zuvor sehen, dass du uns zeigst, was unser Mangel ist und dass du uns aber auch diesen Mangel ausfüllst. Und so danken wir, dass das Gute auf uns kommen soll und dass du bereit bist, heute mehr denn je deinen Spätregen zu geben. Und dafür preisen wir dich im Namen Jesu. Amen.